DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Boysen. Und heute im Februar-Podcast des DVBS habe ich zu Besuch, jedenfalls virtuell, Harald Schön aus Berlin. Harald, schön, dass du da bist und dass ich dich ein bisschen ausfragen kann.
Ja, ich bin sehr gerne dabei.
Mal sehen, ob wir das alles gut hinbekommen. Harald, ein bisschen fangen wir an sozusagen mit dem Lebenslauf. Du kommst aus, oh ja, Bayern darf ich glaube ich nicht sagen, sondern man muss wahrscheinlich Franken sagen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, genau. Denn ich komme natürlich aus Erlangen oder Erlangen, wie die Erlangener sagen. Und das liegt natürlich nicht in Bayern, sondern das wurde, glaube ich, von Napoleon irgendwie den Bayern geschenkt. Als Nichtberechtigter hat er das verschenkt.
Das erinnert mich ja schon fast wieder an die Krim, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Ja, da bist du also zunächst mal aufgewachsen und du bist sehbehindert. Du bist nicht ganz blind, wenn ich das richtig weiß.
Also ich habe so eine Sehschärfe von um die 6, 7, 8%. Genau kann man es immer nicht messen. Aber die Sehschärfe ist ja auch nur einer von irgendwie zig Parametern wahrscheinlich, die das Sehen ausmachen. Deswegen würde ich mich tatsächlich als eben nur stark sehbehindert bezeichnen.
Bist du dann in eine spezielle Schule gegangen oder bist du in ein normales Gymnasium gewesen?
Ich war tatsächlich in einer speziellen Schule während der Grundschulzeit in der Schule für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg. Das ist eine Schule, die in DVBS-Kreisen jetzt etwas bekannter geworden ist, dadurch, dass nämlich der Leiter der Blister, der Herr Temmesfeld, auch mal ein paar Jahre Leiter dieser Schule in Nürnberg war, bevor er dann nach Marburg gegangen ist. Ansonsten ist das halt eine Schule, die hat einen Grundschulzweig und einen Zweig, der aber nur bis zur mittleren Reife oder mittlerer Schulabschluss, glaube ich, sagt man heute, ging und dann noch Berufsfachschule. Dadurch ja, ist sozusagen das DVBS-Klientel da nicht so bekannt, aber es gibt durchaus DVBS-Mitglieder, die auch auf dieser Schule waren. Und es war eigentlich eine ganz gute Sache. Die war sehr gut ausgestattet, die Schule. Also es war so ein bisschen, glaube ich, eine Sonderschule, bei der man es richtig gut machen wollte.
Und dann bist du aber nachher auf ein Gymnasium gegangen.
Genau, der Grund war eben tatsächlich, dass ich auf dieser Schule kein Abitur hätte machen können und meine Eltern eben fanden, ich sollte Abitur machen und auch dachten, das schaffe ich sozusagen auf einem normalen Gymnasium, weil ich tatsächlich kaum Unterstützung brauchte, auch kaum Hilfsmittel, jedenfalls so in den ersten Jahren der Schulzeit nicht. Das einzige Hilfsmittel, was ich hatte, war ein kleines Fernrohr, um die Tafelanschriften zu lesen. Ja, damit bin ich eigentlich ganz gut klargekommen. Man muss auch immer sagen, Bayern gilt zwar als rückständig bei der Inklusion und so weiter, aber es läuft vieles oder lief damals zumindest vieles eben auch auf so informellem Weg. Also ich bin eben einfach auf dieses Gymnasium gegangen. Meine Eltern haben irgendwie mit dem Direktor gesprochen und vielleicht auch manchmal mit den Lehrern, die mich dann unterrichtet haben. Und dann hat es irgendwie auch so funktioniert.
Und dann hast du dich der Juristerei zugewandt oder hast du vorher noch nach dem Abitur was anderes gemacht?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das wäre vielleicht interessant gewesen, auch so für den allgemeinen Lebenslauf nochmal was anderes kennenzulernen. Aber ich habe tatsächlich nach dem Abitur gleich das Studium angefangen. Ich war kein überzeugter Jurist von der ersten Minute an sozusagen. Ich hatte so gewisse Vermutung, dass es mich reizen könnte, weil es eben ein sprachliches Fach ist und weil wir tatsächlich in der Oberstufe ein Fach hatten. In Bayern gibt es das, das nennt sich Wirtschafts- und Rechtslehre. Und da haben wir eben tatsächlich auch so kleine juristische Fälle dann schon gelöst, so mit dem BGB gearbeitet und so. Da habe ich also zum ersten Mal so die Paragraphen echt kennengelernt. Ja, deswegen dachte ich mir, ich versuche das einfach mal und dann bin ich dabei geblieben und dann hat es mir aber später und bis heute eigentlich auch Spaß gemacht.
Ja, das geht ja vielen Juristen und Juristinnen so, dass die am Anfang erstmal sagen, es ist so ein bisschen eine Verlegenheitslösung und manchen macht es dann Spaß und manchen, auch wenn sie dabei bleiben, vielleicht dann doch weniger. Aber
ja, selbst Goethe hat ja Jura studiert, das wissen wir ja alle.
Wo hast du denn dein Studium angefangen?
Ich habe es tatsächlich auch in Erlangen angefangen, wo ich aufgewachsen bin, habe auch bei meinen Eltern noch gewohnt, weiterhin. Die ersten 2 Jahre hing eben auch damit zusammen, dass ich so ein bisschen erst aus Verlegenheit das angefangen habe, das Studieren. Ja, dann auch nicht sozusagen gleich den Ort wechseln wollte. Und die Erlanger Juristen sind jetzt keine so bekannte Fakultät, da sind jetzt keine Koryphäen, die man jetzt irgendwie von Büchern oder so kennt, würde ich sagen. Aber es war eigentlich trotzdem eine ganz gute Atmosphäre. Gab halt diese großen typischen Vorlesungen, wie man so kennt. Es gab dann die Übungen. Ja, und dann gab es eben auch diese Konversatorien, so hießen die. Das waren dann Übungsgruppen mit 20 Studierenden, die von, ja, höheren Semestern oder auch Referendaren geleitet wurden. Ja, wo man dann eben auch nochmal Sachen wirklich konzentrierter üben konnte. Und es gab auch eine damals neu gebaute Bibliothek, die ganz schön war mit Arbeitsplätzen. Also die Studienbedingungen waren eigentlich nicht schlecht, aber irgendwann wollte ich natürlich dann trotzdem weg von zu Hause und habe dann deswegen den zweiten Teil des Studiums in Freiburg gemacht.
Du bist also da noch nicht in den Norden gekommen. Das kam nämlich danach, wie ich weiß, und da haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Dann landetest du in Hamburg. Wie kam das denn?
Genau, und ja, das war dann wiederum der Entschluss, weil ich endlich mal in eine richtig große Stadt gehen wollte. Freiburg versprach, doppelt so groß zu sein wie Erlangen, aber das stand halt auch nur auf dem Papier, denn so dieses ganze Zentrum und so, das war letztlich doch ähnlich groß oder ähnlich klein wie in Erlangen. Und ja, ich habe mir von Hamburg dann irgendwie mehr Spannung und so auch versprochen, habe mich da beworben und das war gar nicht so leicht, da schnell hinzukommen nach dem Abschluss des Studiums. Die hatten damals eine Wartezeit von 2 Jahren. Dann konnte man aber einen Härtefallantrag stellen und ja, den habe ich halt mit meiner Behinderung begründet, damit, dass ich schwieriger es hätte, während der Wartezeit eine Beschäftigung oder so zu finden, um das zu überbrücken und so weiter. Und konnte dann tatsächlich schon nach 4 Monaten dort anfangen.
Und in Hamburg hast du dann, das müssen wir für unsere nicht-juristischen Hörerinnen und Hörer sagen, da hast du dann die Referendarzeit gemacht, denn Referendare gibt es nicht nur und Referendarinnen bei den Lehrern, sondern eben auch bei den Juristen. Das heißt dort ganz offiziell Vorbereitungsdienst. Und da bist du dann nach Hamburg gekommen. Haben sich deine Erwartungen an Großstadt dann auch erfüllt?
Ja, also das hat sich absolut erfüllt. Also Hamburg war natürlich wirklich dann riesig groß, auch die ganzen Entfernungen und so weiter, das erstmal so kennenzulernen, das war schon Wahnsinn. Also auch ja, wie lange man dann irgendwie läuft von A nach B und so weiter oder mit der U-Bahn fährt, mit der S-Bahn fährt. Ich bin dann zum Beispiel gleich am ersten Tag des Referendariats zu spät gekommen, weil ich nicht bedacht hatte, dass einem S-Bahnsteig auch verschiedene S-Bahn-Linien abfahren können. Und ja, da fuhr dann eben gerade die falsche Bahn ab. Also ja, so gesehen in puncto Stadt und so weiter war es tatsächlich toll. Das Referendariat selber finde ich auch eigentlich gut in Hamburg. Also der Wert wird tatsächlich auf Praxis gelegt. Man hat nicht so viele Arbeitsgemeinschaften. Man hat keine verpflichtenden Klausuren während der Stationen, also so wie das in anderen Ländern der Fall ist, sondern man kann sich tatsächlich sehr stark auf die Praxis in der Station konzentrieren, wo man halt gerade ist. Der Nachteil ist allerdings, dass man halt, dass sich nicht so eine Gruppenatmosphäre auch bildet unter den Referendaren, sondern dass man kommt mal zusammen für kleinere Kurse und dann zerstreut man sich aber auch wieder in alle Richtungen. Und das ist natürlich gerade, wenn man jetzt neu in Hamburg ist und da noch gar kein Netzwerk hat, nicht so angenehm gewesen für mich. Aber ich habe dann doch ein gewisses Netzwerk in Form des DVBS-Bezirks Hamburg gefunden.
Genau, das hätte ich jetzt gerade gefragt, aber du hast mir das vorweggenommen. Das war dann ja auch ganz schön. Und wie gesagt, da haben wir uns dann auch kennengelernt. So, die
Genau.
Referendarzeit geht dann irgendwann zu Ende. Und dann hast du, wenn ich mich richtig erinnere, etwas getan, was die Juristen nicht so ohne weiteres tun. Denn die meisten versuchen dann natürlich, ist ja auch in gewisser Weise konsequent, in einen Beruf zu gehen. Aber du hast noch was anderes gemacht.
Ja, in der Tat. Also was wir Juristen doch ja noch relativ häufig tun, ist promovieren. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einen sogenannten LLM gemacht, Master of Laws oder Legum Magister, müsste man, glaube ich, sagen, eigentlich. Das ist ein, ja, Aufbaustudium, würde man sagen. Das wird häufig im, oder es kommt eigentlich auch diese Bezeichnung aus dem angloamerikanischen Raum, aber es gibt auch inzwischen viele deutsche Unis, die LLM-Programme anbieten. Das bedeutet praktisch, dass man noch mal ein Jahr Vorlesungen hat und Seminare zu einem bestimmten Rechtsgebiet und sich dann eben darauf auch spezialisiert. Und ich habe das gemacht an der Universität Hannover im Bereich Internetrecht. Und das Besondere an dem Programm war, dass man eben nur ein halbes Jahr in Hannover war und das andere halbe Jahr an einer Partneruni im Ausland verbracht hat. Es gab verschiedene Unis zur Auswahl. Ich habe dann, um mein Englisch zu verbessern, die Uni in Glasgow mir ausgesucht. Das heißt, ich war praktisch von April bis September in Hannover und dann von September bis Januar war es, glaube ich, dann in Glasgow.
So, und wir sind jetzt, um das nochmal so zu sagen, in welchem Jahr ungefähr angekommen? Ich habe nur so eine grobe Ahnung, aber du wirst ja noch wissen, wann du da warst.
Ja. Das war alles, spielt sich alles im Jahr 2001 ab, dieses LLM-Studium, bis zum Januar 2002.
Das hast du dann erfolgreich abgeschlossen und dann war die Frage, wie nun weiter? Und wie ging es dann weiter?
Ja, das ist, dann wurde es natürlich wirklich interessant. Dann gab es auch keine Ausflüchte mehr. Dann musste der Ernst des Lebens kommen, sprich die Jobsuche. Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die Arbeitsmarktlage, die Nachfrage nach Juristen war gerade in der Zeit nicht so besonders groß. Also selbst diese Qualifikation Internetrecht, die hat einem da nicht so viel weitergeholfen. Zwar gab es ja Anfang der 2000er diese berühmte Dotcom-Blase, aber selbst ein irgendwie Internet-Startup braucht ja vielleicht irgendwie 20 Programmierer, aber halt nur einen Juristen. Also das heißt, diese Zahl, Vielzahl der Unternehmen, die hat jetzt nicht zu einer Vielzahl von Juristenstellen geführt. Dazu kam natürlich noch, dass ich mich oft gleichzeitig mit meinen Kommilitonen eben dann auf die gleichen Stellen beworben habe. Ja, das führte also tatsächlich zu einer ganzen Reihe von Absagen, wobei ich auch sagen muss, es hatte nicht nur mit der Juristenschwemme zu tun, sondern tatsächlich auch mit meiner Sehbehinderung. Also von manchen habe ich das tatsächlich auch auf Nachfrage zumindest zu hören bekommen, dass ich eben, ja, wegen meiner Sehbehinderung konnten sie sich das nicht vorstellen, irgendwie mich einzustellen oder überhaupt mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe mich dann an den Rainer Schwarzbach gewandt. Die Älteren werden ihn kennen. Das ist der damalige Leiter gewesen der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung bei der Bundesanstalt für Arbeit, hieß es damals ja sogar noch. Der hat also immer, ja, eigentlich wie wirklich ein guter Agent, muss man schon sagen, sozusagen auch Leute in seine Kartei aufgenommen und dann vermittelt oder hat Stellen akquiriert und dann geguckt, welcher von den Leuten, die er in der Kartei hat, passt darauf. Und so hat er mir dann eben zum Beispiel empfohlen, ich sollte mich doch mal beim Bundesjustizministerium bewerben.
Das hast du dann getan, dann ging es in einen Bewerbungsprozess. Wie lief der ab, so ganz kurz gesagt?
Sehr, sehr kurz. Der kürzeste wahrscheinlich, den ich überhaupt jemals hatte. Also das war tatsächlich so, das BMJ hat früher keine Leute, oder in der Zeit, in der es sozusagen bei mir um eine Stelle ging, keine Leute direkt eingestellt, sondern das BMJ hat zumindest früher sein Personal hauptsächlich gewonnen, dadurch, dass dort Richter und Staatsanwälte mal für 2 bis 3 Jahre arbeiten. Die wurden also abgeordnet von den Bundesländern. Und dann konnten die sich entscheiden und das Ministerium hat sich entschieden, ob man die dann eben übernimmt. Und das ging eigentlich wohl immer so gut, dass man immer genügend Personal hatte, bis auf eben so besondere Zeiten, also zum Beispiel in den 90ern. Da brauchte man dann auch mal mehr Leute, die man auch direkt nach der Uni eingestellt hat. Da gab es ja viel zu regeln, so mit deutscher Wiedervereinigung und so weiter. Ich kenne also auch diverse Kollegen, die damals eben eingestiegen sind. Aber dann eben um die 2000 herum hat man diese Praxis wieder eingestellt, eigentlich. Aber man hat eben dann irgendwie dem Herrn Schwarzbach oder wie auch immer zugesagt, okay, wenn er qualifizierte Leute hätte, dann würde man die sich angucken. Und ja, ich bin eben auf die Art und Weise dann sozusagen genommen worden, war dann erst allerdings auf einem befristeten Angestelltenvertrag und bin halt dann später irgendwie verbeamtet worden. Heute muss ich gleich dazu sagen, ist das anders beim BMJ, weil die Länder nicht mehr genügend Leute schicken, Richter und Staatsanwälte, um den Personalbedarf zu decken. Heute gibt es regelmäßig, jedes Jahr inzwischen offizielle Ausschreibungen. Also das heißt, wer sich jetzt für das Bundesjustizministerium interessiert, da arbeiten möchte, der kann regelmäßig auf die Webseite schauen. Und ich glaube, inzwischen haben wir wirklich einmal pro Jahr mindestens Ausschreibungen für neue Stellen.
Ja, du hast dann auch da, wenn ich es richtig weiß, so ein wenig deine internationale Qualifikation weiter ausgebaut. Du warst, wenn ich es richtig erinnere, in Irland auch mal. War das auch so eine Austauschgeschichte über das BMJ?
So ähnlich, so ähnlich. Also vor dem Irland, muss ich sagen, kam noch Brüssel. Das habe ich 2005 gemacht. Da war ich also für 5 Monate in Brüssel und habe bei der EU-Kommission so ein bisschen, ja, als sozusagen Praktikant mitgearbeitet. 2012 war ich dann tatsächlich ein Jahr in Irland. Das war kein Austauschprogramm direkt des BMJ, sondern ein Programm der Robert-Bosch-Stiftung. Die Bosch-Stiftung tummelt sich ja so allgemein im Bereich Bildung und irgendwie kulturellem Austausch und so weiter. Und die hatten eben damals auch einen Bereich, der sich so um die Zusammenarbeit der Regierungen sozusagen bemüht hat. Also da so das gegenseitige Verständnis der Systeme, der Verwaltungen und so weiter auch zu verbessern. Und in dem Rahmen hatten die eben ein Programm initiiert, worüber also Beamte aus den Teilnehmerstaaten in einen anderen teilnehmenden Staat gehen konnten. Und ich bin eben nach Irland gegangen, auch wieder wegen dem Englischen eigentlich hauptsächlich. Und es gab aber auch andere, die waren, kamen zum Beispiel aus Portugal nach Deutschland oder aus Polen. Der polnische Teilnehmer, der ist auch nach Deutschland gegangen. Also das heißt, es war nicht immer ein 1-zu-1-Austausch, sondern eher so eine Art Ringtausch, kann man sich, so kann man sich's vorstellen. Und ja, wer jetzt mitgerechnet hat, der hat also mitgekriegt, erst war ich 4 Monate im Ausland, dann 5 Monate, dann ein Jahr. Ich habe mich also langsam gesteigert, auch da wieder anders als andere, die schon mit 18 ihre Weltreise machen oder irgendwie ein Erasmus-Semester oder so, war ich immer eher ein bisschen zögerlich. Aber ich muss auch sagen, inzwischen gefällt mir das Internationale total gut. Und ja, es ist einfach irgendwie eine tolle Erfahrung, eben auch Menschen zu treffen aus anderen Staaten und mit denen zu quatschen, wie es bei ihnen so läuft, in ihrem Staat, wie ihre Regierung funktioniert und so. Ja, das ist einfach sehr interessant.
Ja, wir springen auch jetzt mal direkt ins Europarecht, mit dem du ja auch nach wie vor zu tun hast. Das lassen wir jetzt mal der Zeit geschuldet ein wenig weg. Aber es gibt etwas, mit dem du dich auch beschäftigt hast. Das ist Mobilität im weitesten Sinne. Wir haben ja auch eben schon von Mobilität gesprochen, gewissermaßen. Es gibt eine neue europäische Richtlinie über die Fahrgastrechte. Was hat es damit auf sich, Harald?
Die Fahrgastrechte sind in der EU komplex, muss man sagen. Ist also nicht nur eine Verordnung, sondern es sind gleich 4 Verordnungen, weil es gibt nämlich pro Verkehrsmittel eine eigene Verordnung. Nee, es sind sogar 5 Verordnungen, genau. Es gibt also 2 für das Fliegen, eine für Busfahren, eine für Schifffahren und eine für die Eisenbahn. Das hängt einfach damit zusammen, dass ja, zu unterschiedlichen Zeiten sozusagen das Bedürfnis gesehen wurde, doch irgendwie Fahrgastrechte zu schaffen. Und weil diese Verordnungen aus unterschiedlichen Zeiten stammen, mit unterschiedlichen Leuten verhandelt wurden, sind dann die Fahrgastrechte selber auch relativ unterschiedlich ausgelegt sozusagen. Das populärste Thema bei den Fahrgastrechten ist ja immer die Entschädigung, wenn man zu spät kommt. Auch das ist bei jedem Verkehrsmittel total unterschiedlich geregelt. Ich muss aber gleich dazu sagen, diese Verspätung, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Fahrgastrechte. Einer der wichtigsten Punkte, die Unterstützung beim Ein-, Aus- und Umsteigen zum Beispiel, für uns ist auch Teil der Fahrgastrechte.
Ja, und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe von Richtlinie gesprochen. Es ist eine Verordnung. Das ist ja im EU-Recht ein bisschen unterschiedlich. Die Verordnungen
Genau,
sollen
das
ja
wollte
nicht.
ich ganz still und heimlich korrigieren. Ja.
Ja, aber ich habe es gemerkt. Immerhin. Harald, was bieten jetzt diese Verordnungen, die ja neu gefasst worden sind, denn tatsächlich Neues? Also lassen wir die Verspätung mal weg. Bieten sie etwas Neues für Menschen mit Behinderungen oder nicht?
Ja, also es gibt tatsächlich Verbesserungen, wobei ich jetzt im Moment tatsächlich nur für den Bereich der Eisenbahn sprechen kann. Das ist die Verordnung, die zuletzt neu gefasst wurde und daran durfte ich auch mitwirken während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Und da habe ich natürlich darauf geachtet, dass gnadenlos die Rechte von Menschen mit Behinderungen, also da sowas von gestärkt werden. Ja, dass da also praktisch jetzt alles perfekt ist. Nein, so ist es leider nicht. Das konnte ich natürlich nicht, denn um das mal vorwegzunehmen, diese Rechte sind kein Selbstläufer, also auch in der EU nicht. Ich habe mich da tatsächlich sehr, sehr gewundert, was für Diskussionen es zwischen den Mitgliedstaaten gab. Ja, ob man jetzt Menschen mit Behinderungen überhaupt Hilfe leisten muss, wenn ja, wie lange die Voranmeldefrist sein darf, ob Menschen mit Behinderungen überhaupt alleine im Zug fahren dürfen und so weiter. Also da wurde tatsächlich so viel rumphilosophiert, da war ich tatsächlich entsetzt. Ich fand es wirklich teilweise deprimierend, das mitzubekommen. Aber also, das hat sich zum Glück alles aber nicht durchgesetzt, sondern die Rechte der Menschen mit Behinderung wurden sogar erweitert. Das kann man also an zwei Punkten auf jeden Fall festmachen oder man kann sogar sagen drei Punkte. Erstmal ist es so, dass die Rechte der Menschen mit Behinderung jetzt in allen Mitgliedstaaten im Grunde tatsächlich gelten. Bisher konnten die Mitgliedstaaten noch viel mehr sozusagen Ausnahmen machen, Dienste ausnehmen und dann auch diese Verpflichtungen, die es eigentlich nach der EU-Verordnung gab, einschränken. Diese Möglichkeit ist weggefallen. Das ist also sorgt für mehr Verlässlichkeit im Ausland. Im Inland sorgt für mehr Verlässlichkeit, dass die Mobilitätsservicezentrale, die wir ja hier haben, relativ erfolgreich jetzt gesetzlich verankert ist in der EU-Verordnung und als Option vorgesehen ist. Und wir haben von dieser Option auch Gebrauch gemacht in Deutschland. Das heißt, hier gibt es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung, dass es eine MSZ geben muss. Und die dritte Verbesserung, die man, glaube ich, machen kann, nennen kann, ist die Voranmeldefrist. Da ist jetzt auch gesetzlich in der Verordnung vorgesehen, dass die eben nur noch 24 Stunden sein darf. Das ist jetzt für uns in Deutschland, glaube ich, weniger ein Problem, aber zumindest im Ausland, für manche im Ausland oder für manche Länder, besser gesagt, in der EU, ist das doch eine deutliche Verbesserung.
Es gibt auch noch eine andere europäische Norm, die noch nicht in Kraft ist, aber in Kraft gesetzt werden soll. Die betrifft den europäischen Behindertenausweis. Etwas, was der DVBS schon lange gefordert hat, was sich jetzt wohl realisieren wird. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich eine Richtlinie, die vorsieht, so hat es die Kommission vorgeschlagen, dass eben die nationalen Staaten die Mitgliedstaaten eben eine Bescheinigung sozusagen über die Schwerbehinderung ausstellen. Und diese ist praktisch dann europaweit einheitlich und berechtigt dann dazu im jeweiligen Land die Vergünstigungen, Nachteilsausgleiche und so weiter in Anspruch zu nehmen, die auch den sozusagen nationalen Schwerbehinderten zustehen. Das hört sich erstmal jetzt nach einem einfachen Prinzip an, aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil bei uns sind die Nachteilsausgleiche ja vielfältig. Also je nach Grad der Behinderung zum Beispiel kann man eben kostenlos mit Bus und Bahn fahren oder eben vielleicht noch nicht. Man kann eine Begleitperson mitnehmen oder vielleicht noch nicht und so weiter. Also das heißt, das ist sozusagen nicht so einfach. Und ich denke, das war auch der Grund, weshalb es relativ zähe Verhandlungen auch waren. Es gab dann auch in Deutschland, glaube ich, einige Stimmen, die gesagt haben, na, man sollte doch den ganzen Verkehrsbereich ausnehmen. Hintergrund ist naheliegend. Für die in Deutschland ausgegebenen Schwerbehindertenausweise erhalten die Verkehrsunternehmen ja eine Entschädigung. Wenn jetzt noch weitere Menschen aus anderen EU-Staaten berechtigt sind, zum Beispiel kostenlos mitzufahren mit Bus und Bahn, dann gibt es dafür halt keine Entschädigung und deswegen waren die natürlich erstmal dagegen. Ja, insofern denke ich, bei dem Projekt stecken oder steckten viele Probleme im Detail. Trotzdem hat man es jetzt geschafft, zwischen Rat und EU-Parlament sich zu einigen. Das ist eine tolle Sache, weil das EU-Parlament ja bald neu gewählt wird und so eine Neuwahl, die verursacht erstmal einen Stillstand von mindestens einem halben Jahr, bis sich dann wieder alle gefunden haben und der EU-Prozess wieder in Gang kommt.
Was es wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht geben wird, ist, dass irgendwelche sozialen Leistungen dann übertragen werden. Ne? Dagegen haben sich die Länder, soweit ich weiß, dann doch verwahrt. Es geht also in erster Linie um beispielsweise öffentlichen Nahverkehr, um Museen und andere öffentliche Einrichtungen, die dann tatsächlich durch den deutschen Ausweis auch in Frankreich, Italien und in allen EU-Staaten dann eine Berechtigung nach diesem europäischen Behindertenausweis darstellen. Und diese Einigung ist in der Tat noch ziemlich jung. Sie stammt nämlich jetzt vom 8. Februar. Und da das Parlament neu gewählt wird, ist die Hoffnung groß, dass es dann jetzt auch durchs Parlament geht. Ich denke aber, das wird nun funktionieren. Das ist
Genau.
sicher.
Also es ist nie, man, es ist diese politische Einigung. Wir haben jetzt ein paar Fälle gesehen, waren ja auch in den Medien, wo selbst nach der politischen Einigung noch fraglich war, ob der Rat insgesamt das dann akzeptieren wird, weil man muss immer wissen, die Einigung wird eigentlich verkündet von einem sozusagen Vertreter des Rates, nämlich der jeweiligen Ratspräsidentschaft. Und der handelt sozusagen erstmal so, als ja, der hat eine gewisse Vertretungsmacht, ein gewisses Mandat, aber der muss das letztlich auch immer irgendwie überschreiten, um dann den Kompromiss mit dem Europäischen Parlament zu erzielen. Und dann muss er wieder zurück in seinen Kreis. Das ist der Ausschuss der ständigen Vertreter in Brüssel. Und da muss das dann nochmal endgültig sozusagen abgesegnet werden. Und da kann es dann durchaus nochmal Probleme geben. Das haben wir jetzt bei anderen Dossiers, zum Beispiel diesem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz auf EU-Ebene durchaus ja gesehen kürzlich. Aber
Gut, aber
ich denke, dieser Behindertenausweis ist nicht so kontrovers. Ich denke nicht, dass es da Probleme gibt.
das wollen wir hoffen. Harald, zum Abschluss noch ein bisschen was zu deiner Arbeit im DVBS. Du bist eines unserer Vorstandsmitglieder. Was treibt dich im Vorstand um?
Naja, man kann sagen, so ein bisschen die Zukunft des DVBS, aber ich glaube, das treibt einen wahrscheinlich immer um. Weil wir einfach ein sehr kleiner Verein sind und da haben halt auch kleinere Veränderungen, größere Wirkungen. Also was weiß ich, wenn es irgendwelche personellen Veränderungen gibt in der Geschäftsstelle, da hatten wir jetzt ja einige in den letzten Jahren. Oder dann muss man eben immer auch gucken, wie ist die Finanzlage und so weiter, wie ist die Infrastruktur des Vereins, die ganze Verwaltung und so weiter aufgestellt. Das ist was, was uns in letzter Zeit viel beschäftigt hat, alle im Vorstand beschäftigt hat, aber wir sind da jetzt auf einem sehr guten Weg, sodass eigentlich jetzt die strategischen Themen wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Also zum Beispiel, wie geht es weiter eben mit Projekten und so weiter.
Ja, und du beschäftigst dich dann für den Vorstand auch mit juristischen Fragen oder beobachtest sozusagen die juristische Szene, denn früher hatten wir ja doch zwei, manchmal glaube ich sogar drei Juristen im Vorstand und nun bist du inzwischen ja der Einzige. Deswegen
Genau.
obliegt dir da diese Aufgabe dann, denke ich auch, ne?
Ja, wobei man muss sagen, der Otto Haug macht auch immer noch ein bisschen mit und Michael Richter haben wir auch nicht bei jeder Vorstandssitzung dabei, aber ab und zu kommt er dazu, sodass dann doch wieder drei Juristen vertreten sind. Aber du hast schon recht. Ich bin natürlich derjenige, der jetzt auch für den Vorstand dann im GAK Rechtspolitik ist und dann auch ab und zu über neue Entwicklungen berichtet.
Lieber Harald, ich glaube, das ist eine Tour d'horizon, wie man so schön ausländisch sagt, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt nicht so sehr gesprochen über deine konkrete Tätigkeit im BMJ, aber du wirst ja bei den Juristen demnächst auch noch mal ein Interview geben. Also du bist ein ganz gefragter Interviewpartner und da werden wir sicherlich darüber noch ein bisschen mehr hören. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich, dass wir das heute zustande gekriegt haben und verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern und sage dir nochmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir, liebe Uwe, und ich wünsche auch ebenfalls allen Podcast-Hörerinnen und Hörern noch einen angenehmen Tag.